Die Geschichte von den Einwohnern in der Stadt in der Wüste hat den Hintergrund, dass ein König aus Indien, das ist eine Geschichte aus Indien, er wollte seinem Volk mal erklären, wie Gott ist. Er ist neu gewesen, man hat ihn neu gewählt. Er kam in die Stadt und das erste Problem, dem er begegnet war nämlich, dass die Leute darüber gestritten haben, wie Gott ist. Und dann hat er gesagt, dann erzähle ich euch mal eine Geschichte. Und hat die Geschichte von den blinden Forschern erzählt, die herausfinden wollten, wie ein Elefant aussieht und was ein Elefant ist. Und wir können uns das ja vorstellen, sie sind unterwegs, jeder steht an einer Stelle, fühlt den Bauch, der andere hat den Rüssel in der Hand, der andere steht an den festen Beinen eines Elefanten. Und sie haben den Eindruck, dass sie den wahren Elefanten jetzt in der Hand haben. Und dass sie ihn beschreiben können. Und dass sie sagen können, so ist er und nur so ist er. Und unterwegs zurück streiten sie, weil sie eben so unterschiedliche Ansichten haben, was ein Elefant ist und wie er aussieht. Und zum Ende hin stellen sie dann fest, dass sie eigentlich alle recht gehabt haben. Die Frage ist natürlich, wenn wir uns heute dafür Zeit nehmen sollten und jeder ein Blatt Papier bekommen würde und nur ein Wort draufschreiben dürfte, also ein Stichwort, das er mit Gott am meisten in Verbindung bringt. Aus seinem Leben, aus seiner Erkenntnis, aus seiner Prägung, aus seiner Vorstellung, aus seinen Wünschen, wie auch immer, dann würden wir sicherlich ein sehr buntes und sehr höchst interessantes Bild bekommen, wie wir denken, dass Gott ist und wie wir denken, dass Gott zu uns ist. Allerdings ist die Frage, und das möchte diese Geschichte vom Elefanten auch noch erreichen, deswegen ist das eine sehr bekannte Geschichte, die vor allem in der Zeit der Aufklärung sehr gerne genutzt worden ist. Es ist sogar so weit gekommen, dass sie in Bonn eine Skulptur dafür aufgestellt haben. Es gibt tatsächlich in Bonn eine Skulptur zu dieser Geschichte, weil die Leute das einfach so interessant fanden und darin eine so tiefe Wahrheit fanden, dass sie tatsächlich eine Skulptur dazu gefunden haben. Wenn wir jetzt allerdings sagen, so wie wir, wenn wir jetzt heute Abend über Gott sprechen würden, dann würden wir doch ein ziemlich einheitliches Bild von Gott bekommen. Würden wir aber ein Stück zurückgehen und mal die Leute hier im Dorf befragen, die Leute in der Stadt, in Bielefeld, in Köln, wir würden in Berlin mal nachfragen, dann würden wir weiter nach Indien fahren, wir würden nach Spanien, nach Italien fahren, würden die Leute befragen und dann würden wir noch einen Schritt zurückgehen und würden die Leute aus der Vergangenheit fragen, aus der Geschichte, wie sie sich Gott vorgestellt haben. Und dann werden wir mit einmal feststellen, und das wundert ja niemanden, dass das Bild von Gott gar nicht mehr so einheitlich ist, sondern dass es von einem guten, wohlwollenden Gott bis hin zu einem Gott reicht, der unglaublich sarkastisch, zornig, wütend ist, so wie einer der bekanntesten Atheisten in England, der Richard Dawkins, geschrieben hat, der Gotteswahn. Er stellt Gott als einen der schlimmsten Tyrannen vor, den es gibt. Ludwig Feuerbach, einer der wichtigen Personen aus der Aufklärungszeit, hat gesagt, Gott hin oder her, Gott ist eigentlich nur eine Projektion des Menschen. Der Mensch hat das Bedürfnis, jemanden zu haben, an den er sich wenden kann, der ihm Heil geben kann, der ihm helfen kann, dem er seine Sorgen bringen kann. Also hat man sich so eine Vorstellung gebildet und das nennt man dann Gott. Karl Marx hat ja gesagt, Gott ist ja, oder Religion ist Opium fürs Volk, also ist eine Droge. die man dem Volk geben kann, damit das Volk ruhig ist. Im Grunde genommen ist Gott einer der größten Kapitalisten und Sklaventreiber, die es so gibt auf der Welt. So sehen wir, dass das Bild von Gott mit einmal so breit wird, wie die Menschen sich Gott vorstellen. Und damit gewinnt diese Geschichte aus Indien, aus der Stadt der Blinden, eine ganz andere, eine neue Nuance. Und wir haben den Eindruck, ist das denn wirklich so, dass sich jeder Gott vorstellen kann und er damit auch Recht hat? Denn das möchte diese Geschichte uns sagen. Das ist so ähnlich, wie das mit dem Grundwasser ist. So der Vergleich auch aus der Aufklärung. Man bohrt am Nordpol, man bohrt am Südpol, man bohrt am Äquator und man kommt überall an das gleiche Wasser. Das heißt, egal welche Religion nach Gott sucht und bohrt, sie kommt immer auf das Grundwasser und das Grundwasser ist überall gleich. Sodass jede Religion im Grunde genommen den gleichen Gott hat, nur eben von einer anderen Seite, von einer anderen Stelle oder so wie hier beim Elefanten, einfach mal von hinten, von unten, von oben, von der Seite. Allerdings merken wir, dass wir so dem wahren Gott ja gar nicht näher kommen. Das heißt, wenn wir Leute befragen und Menschen befragen, uns selber befragen, unsere Geschichte befragen, unsere Erkenntnisse oder auch die aus der Geschichte, dann kommen wir nicht weiter. Und deswegen stehen wir und stecken wir in der ähnlichen Situation wie Mose, der letztendlich dann wissen wollte, ja Gott, wenn das Volk Israel mich fragen wird, ich komme hin und soll das Volk Israel aus Ägypten herausführen im Namen Gottes, dann werden sie fragen, ja welcher von diesen vielen Göttern hat dich denn beauftragt? Wenn wir in Ägypten einfach mal anschauen, es gibt unglaublich viele Götzen, Götter, Vorstellungen von Gott. Welcher dieser Götter hat dich denn bitte schön beauftragt, uns hier herauszuführen? Und da bekommen wir eine der spannendsten und wahrscheinlich auch der interessantesten und vielleicht auch der geheimnisvollsten Antworten, wie Gott sich selbst vorstellt. Und diesen Text finden wir in 2. Mose 3, der Vers 14 und Vers 15. Also Mose ist im Gespräch mit Gott, er steht vor dem Dornbusch, er brennt, das ist ja uns eine durchaus bekannte Begebenheit. Gott beauftragt ihn und Mose will nun wissen, ja, wie stelle ich dich denn vor? Habe ich denn irgendeinen Flyer, irgendeine Visitenkarte, die ich den Leuten vorlegen kann und sagen kann, also dieser Gott schickt mich. Und dann heißt es in Vers 14, Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israel sagen, ich bin, der hat dich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose, so sollst du zu den Kindern Israel sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. So geh nun hin und so weiter. Eine Antwort, die wir sicherlich so nicht vorgestellt haben, dass Gott sich so vorstellt, dass er sagt, ich bin, der ich bin. Oder andere Übersetzungen, die aus dem Hebräischen dann noch etwas mehr herausholen wollen, sagen, ich werde sein, der ich sein werde. Ja, was ist das für eine Vorstellung eines Gottes? Was ist das für ein Name? Und ich wäre sehr gespannt, mal zu hören, wie ihr das auslegen würdet. Was ihr darunter versteht, was es bedeutet, ich werde sein, der ich sein werde. Für mich bedeutet das zunächst einmal zweierlei. Einerseits sagt Gott, ich bin. Völlig egal, was andere tun, sagen, egal ob andere Sachen existieren, nicht existieren, ob Sachen aufblühen, wieder zugehen, ob Menschen kommen, Menschen gehen, politische Systeme gehen und kommen. Völlig egal, was drumherum auf dieser Welt passiert, ich bin und ich werde immer sein. Also das ist eine Sache, eine Vorstellung Gottes, die so unglaublich untastbar ist, unantastbar. Wir kommen da gar nicht dran. Wir können Gott gar nicht beeinflussen. Er wird einfach so sein, wie er sein wird. Keine Verheißungen, keine Versprechungen, keine Festlegungen, null. Er sagt einfach, ich werde so sein, wie ich sein will, wie ich sein werde. Völlig egal, wie ihr euch das wünscht, wie ihr euch das denkt, wie eure Vorstellungen von mir seid, ich werde sein, wie ich bin und mehr nichts. Also ein Gott, der souverän ist, der eine Distanz zu den Menschen hat, der sich nicht kaufen lässt, der sich nicht beeinflussen lässt, der nicht korrupt ist, der aber auch nicht Mitleid bekommen könnte, wenn ich ihm irgendwie Schmerzen vorspielen würde. Ich tue so, als ich kann ihm nichts vorspielen, um ihn dann irgendwie für mich zu gewinnen. Null. Er wird sein, wie er sein wird. So wie er das haben möchte, so tut er das. Er ist der große Schöpfer und Erhalter der Welt. Er hat jedes Recht zu tun und zu lassen, was er möchte. Und auf der anderen Seite stellen wir fest, dass er dann in dem gleichen Atemzug sagt, in dem Vers 15, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Und an dieser Stelle merken wir, dass dieser Gott, der sein wird, wie er sein wird, sich plötzlich auf Menschen festlegt und ganz plötzlich sagt, ich werde nicht irgendwo sein und ihr werdet da unten sein, sondern ich habe eine Verbindung und eine Verknüpfung zu den Menschen in meinem Herzen, in meinem Willen. Ich möchte der Gott eurer Väter, also ein Gott von den Menschen sein. Ich möchte euer persönlicher Gott sein. Und damit sehen wir, dass Gott sich aus dieser Souveränität völlig freiwillig entscheidet, eine Verbindung und eine Beziehung zu uns Menschen zu suchen. Das ist, wie ich finde, eines der schönsten und geheimnisvollsten Vorstellungen Gottes, die ich in der Bibel so gefunden habe. Und dann stellen wir uns die Frage, ja, aber wie ist Gott denn gewesen, wenn er gesagt hat, ich werde sein, der ich sein werde, gerade in der Verbindung mit den Menschen? Und da stellen wir fest, dass Gott in ganz besonderer Weise sich immer wieder auf den Menschen eingelassen hat und sich mit den Menschen verbunden hat. Und das möchte ich einfach mal zeigen in einem Überblick über die Geschichte der Menschheit. Für uns sicherlich nicht neu. Es beginnt alles mit der Schöpfung durch Gott. Da beginnt die Menschheitsgeschichte, die Schöpfung, der Fall, der Sündenfall, wo wir eine Gotteskritik ja mitbekommen. Der Teufel flüstert das ja den Menschen ein. Sie wissen, dass Gott da ist und dass er da sein wird. Aber irgendwie haben sie den Eindruck, dass dieser souveräne Gott ihnen irgendetwas Wichtiges vorenthält. Dass er ihnen zwar gesagt hat, ihr habt einen wunderschönen Spielplatz, dieses Paradies, aber das letzte i-Tüpfelchen, das behalte ich euch vor. Und ist es nicht so, dass wir häufig in unserem Leben den Eindruck haben, es ist zwar alles wirklich wunderbar, es ist toll, aber irgendwie habe ich doch so das leichte Gefühl im Magen, Gott enthält mir irgendetwas Wichtiges vor. Eigentlich könnte es mir ja wesentlich besser gehen, ich könnte irgendwie noch etwas haben, aber Gott schenkt es mir irgendwie nicht. Und das, glaube ich, ist genau der Zweifel, den damals Adam und Eva hatten. Es ist zwar alles super und wir können zufrieden sein, so wie es ist, aber das Wörtchen aber, es könnte ja eigentlich noch schöner sein, wenn Gott es mir doch erlauben würde, wenn er das doch geben würde. Und das führt so weit dazu, dass sie Gottes Gebote brechen, weil sie sich im Recht fühlen und Gott im Unrecht ist, weil er ihnen ja nicht alles gegeben hat und sie das Recht haben, alles zu bekommen, gerade das, was er ihnen enthält. Sie sind nun selber unterwegs, wir kennen es, und damit beginnt eines der traurigsten Geschichte der Menschheit. Und wir lesen ja auch geografische Hinweise in der Bibel Und sie zogen gen Osten und weiter gen Osten, was auch eine Entfernung in der geistlichen Hinsicht meint. Also sie entfernen sich Stück für Stück von Gott weiter weg. Wir wissen, dann kommt die Flut, Gott verurteilt den Menschen, gerade durch diese Verbindung von den Gottessöhnen, was auch immer damit gemeint ist, mit den Menschen. Und es kommt zu einem Moralverfall, wie es vorher nicht gewesen ist. Und Gott sagt, also an dieser Stelle muss ich auf jeden Fall eintreten und meine Heiligkeit jetzt auch durchsetzen. Und er schenkt oder gibt eine Flut, die ja lange genug dauert, dass alles irdische Leben bis auf dieses bisschen, was in der Arche Noah übrig geblieben ist, vernichtet wird. Und dann, nachdem Gott dieses kleine Häufchen übrig gelassen hat, hat er gesagt, und jetzt möchte ich, dass der Menschheit sowas nie wieder passiert, und ich erwähle mir eine Person heraus, und das ist Abraham. Aus ihm werde ich ein großes Volk machen, und an diesem Volk will ich zeigen, wie ich bin. Und durch diese Geschichte an Abraham und mit Abraham sehen wir, was der Name Gottes, ich werde sein, der ich sein werde, bedeutet. Nach und nach. Wir kennen das ja, Abraham wird erwählt. 430 Jahre später kommt das Gesetz im Rahmen des Auszugs aus Ägypten. Es folgt dann die Zeit des Gesetzes. Dann kommt ja das Exil. Es ist, was, wie ich finde, unglaublich spannend, allein diese Distanzen zu sehen. Gott hat, sagen wir mal, 1400, 1200 ungefähr vor Christus ist der Auszug gewesen aus Ägypten, je nach Rechnung und je nach Forschungsstand. Und da am Berg Sinai, als Gott dem Volk Israel die 613 Gebote gegeben hat, hat er ihnen auch zugesagt, ich werde euch segnen, es wird euch gut gehen, ihr werdet innenpolitisch, außenpolitisch, wird es euch gut gehen, ihr werdet Wohlstand haben und so weiter, ihr werdet zu essen haben. Werdet ihr euch aber nicht an diese Gebote halten, dann werde ich das alles von euch wegnehmen, ihr werdet Krieg haben und ich werde es zulassen, dass ihr verbannt werdet. Und das Volk Israel kaum angekommen oder noch unterwegs, wendet sich immer wieder von Gott ab, immer wieder von Gott ab. Gott schickt Leute, Gott schickt wieder Leute, Gott spricht zu Leuten, versucht sie immer wieder zu holen, immer wieder zu holen. Und wir sehen, dass Gott erst 722 vor Christus die erste Wegführung, Verbannung nach Assyrien, dann 586 vor Christus kommt dann der Rest, also das Südreich, wird dann auch verbannt nach Babylon. Das heißt, von 1400 bis 700, diese gut 700 oder auch später noch fast 800 Jahre, hat Gott Geduld mit dem Volk Israel und er lässt nicht sein Gericht über das Volk Israel. Das finde ich ist eines der schönsten Momente der gesamten Israels Geschichte. Er hat denen das zugesagt am Berg Sinai, hat aber Geduld 700 Jahre, bis er dann sagt, gut, also jetzt ist das Fass voll. Sie werden weggeführt, verbannt und die Zeit der Verbannung des Südreichs dauert nur 70 Jahre. Und dann werden sie wieder zurückgeführt. Und da sehen wir einfach mal den Vergleich von den 700 Jahren der Gnadenzeit und 70 Jahre des Gerichts, was uns schon mal ein Bild davon gibt, was es bedeutet, wenn Gott sagt, ich werde sein, der ich sein werde. Gott kennt Gericht, Gott kennt aber auch Gnade. Allerdings steht das in einem ungleichen Verhältnis. Danach ist eine lange Zeit des Schweigens. Wir wissen nicht, was in der Zeit biblisch gesehen, theologisch gesehen passiert. Danach kommt Jesus Christus, sein Tod, die Auferstehung. Es kommt die Zeit der Gemeinde, die Gemeinde wird installiert, zu Pfingsten, die Gemeinde wird in der Parousie, also in der Wiederkunft des Herrn, wieder entrückt. Es folgt, so wir das ja aus Offenbarung lesen können, das tausendjährige Reich. Darauf folgt ja eine Rebellion gegen Gott, Und damit ist das Ende dieser Weltzeit und der Anfang einer neuen Welt geschaffen. Worauf wir uns jetzt kurz konzentrieren wollen, ist der Bund, den Gott immer wieder mit seinem Volk schließt. Wie ich meine, ist das eines der schönsten und wichtigsten und vielleicht auch ausdrucksstärksten Momente und auch Merkmale Gottes, wie er zeigt, dass er ist. Ich werde sein, wie ich sein werde. Und ich meine, das äußert sich gerade auch in den Bünden, in den Verträgen, die Gott mit seinem Volk abschließt. Der erste Vertrag, man könnte sagen, der erste Auftrag, es ist noch kein Vertrag, noch kein Bund, aber es ist ein Auftrag, ist ja an Adam und Eva. Gott befiehlt ihnen und trägt ihnen auf, dass sie auf die Schöpfung achten sollen, dass sie sorgfältig mit der Schöpfung umgehen sollen, und das gilt bis heute. Daran hat sich nichts geändert. Dann mit Noah, nachdem Gott sein erstes großes Gericht durchgeführt hat, kommt der Noah-Bund, an dem Gott Noah verspricht, dass er nie wieder Wasser über die Erde kommen wird und damit die ganze Menschheit vernichten wird. Gott hat ja sogar ein Symbol, den Regenbogen, installiert, sodass die Menschheit immer wieder daran denken kann, Gott hat sich an diesen Vertrag gebunden. Es ist ein Vertrag, den allerdings nur Gott abgeschlossen hat. Noah konnte da nichts zu tun. Noah hatte nur die Verpflichtung, dass er das Leben des Menschen oder der Menschen einfach aufrechterhalten sollte. Und das sehen wir ganz interessant an dieser Aufstellung. Es ist in der hebräischen Grammatik sehr interessant, wie der Hebräer Sachen betont. Und zwar arbeitet er sehr gerne mit Parallelen. Und wenn wir diese Texte oder den Text über Noah uns mal genauer ansehen, dann stellen wir fest, dass es gewisse Parallelen gibt, wer anfängt, so auch aufhört. Das heißt, Gott beschließt, die korrupte Gesellschaft zu vernichten. Danach baut Noah die Arche gemäß den Anweisungen, die er von Gott bekommt. Danach befiehlt Gott Noahs Familie, in die Arche zu gehen. Die Flut beginnt, sie dauert 150 Tage. Es sind alle Berge unter Wasser. Und dann heißt es, und Gott gedenkt an Noah. In Kapitel 8, Vers 1. Danach entwickelt sich das sehr parallel wieder zurück. Die Flut geht in 150 Tagen zurück, so wie sie gekommen ist oder gedauert hat. Die Erde trocknet, parallel zu dem Beginn der Flut. Gott befiehlt Noahs Familie, die Arche zu verlassen, parallel dazu, wie er den befohlen hat, in die Arche zu gehen. Er baut einen Altar für Gott. Parallel hat er die Arche gebaut. Und das Ende ist dann, Gott beschließt, die Menschheit nicht mehr zu vernichten. Das heißt, umrahmt, also diese Geschichte wird umrahmt von den Entscheidungen Gottes, so wie wir gesagt haben, ich werde sein, der ich sein werde. Gott hat Entscheidungen getroffen, die der Mensch nicht beeinflussen kann. Und in der Mitte dieser Geschichte ist die Konzentration und der Fokus Gottes auf den Menschen. Mitten in seinen Entscheidungen hat Gott aber den Menschen wieder im Blick und er sagt, ich gedenke an Noah und werde ihn nicht verlassen. Da zeigt sich wieder die Bindung und die Güte, die Menschenorientierung Gottes. Das heißt, der Noah-Bund gilt heute noch genauso. Das heißt, wir müssen uns genauso an die Gesetze und die Verpflichtungen, die Gott Noah gegeben hat, auch halten. Denn sie gelten für uns heute ebenfalls. Denn der Bund ist nie oder bisher noch nicht aufgelöst worden. Das heißt, solange die Erde existiert, existiert auch Gottes Vertrag mit uns Menschen, dass er die Erde nicht noch einmal mit Wasser vernichten wird. An diesen Vertrag hält sich Gott bisher die ganze Zeit über, das können wir ja heute bestätigen, es hat sowas noch nie gegeben. das sehen wir auch an dem Regenbogen. Unsere Verpflichtung Gott gegenüber in diesem Vertrag ist, dass wir das Leben schützen und nichts essen sollen, das noch Blut hat oder eben Leben enthält, also nichts Lebendiges essen. Danach folgt der Bund mit Abraham. Hier ist ebenfalls interessant zu sehen, auch hier gibt es Parallelen. Die Prüfung und der Segen Abraham wird ja aufgetragen, geh weg von deiner Familie in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und Gott spricht ihm einen Segen zu. Ich werde dich segnen und alle, die dich segnen werde, werde ich auch segnen. Dann kommt die Geschichte, wo er seine Frau als Schwester ausgibt. Er trennt sich von Lot, er rettet Lot und dann bestätigt oder schließt Gott den Bund mit Abraham. Und dann kommt die Geburt von Ismaels. Es geht weiter, parallel zu dem Bund, Kapitel 15 und 17, also nochmal die Bestätigung des Bundes, die Rettung von Lot, im Fall von Sodom und Gomorra. Die Geschichte mit der Frau und Schwester wiederholt sich. Danach kommt die Geburt Isaaks und ebenfalls nochmal eine Prüfung Abrahams in Kapitel 22, wo ihm aufgetragen wird, dass er seinen einzigen Sohn opfern soll. Interessant an dem Bund mit Abraham ist hier, Gott verlangt von Abraham nichts. Gott schließt wieder einen Vertrag, völlig einseitig, nur er unterschreibt den. Und das zeigt er sogar darin, es war damals üblich, dass bei Vertragsabschlüssen Tiere genommen wurden, auf die Hälfte geschnitten wurden und die Hälften einander gegenübergelegt wurden. Und dann sind beide Vertragspartner zwischen diese Tiere gegangen mit dem Zeichen, wenn ich oder der andere diesen Vertrag brechen wird, dann geht es ihm genauso wie dem Tier, dann wird er nämlich geteilt. Also dann ist Lebensende. Und so teilt Abraham die Tiere, legt sie hin und dann schickt Gott einen Schlaf, dass Abraham nicht aufwacht und Gott geht ganz alleine durch diese Tiere. Was er damit zeigen möchte, ist Abraham, ich verpflichte mich, dass ich diesen Vertrag einhalten werde. Du hast mit diesem Vertrag nichts zu tun, du darfst ihn nur genießen. Und dieser Vertrag gilt ebenfalls heute noch und so wie wir das auch in Römer 10, 11 feststellen, sind wir als Nichtjuden hineingepropft worden in diesen Bund, in diesen Vertrag mit Abraham, weil sich nämlich das Volk Israel nicht daran gehalten hat, Gott verstoßen hat und gesagt, also wir wollen von Jesus nichts wissen. Dann hat Gott sie herausgenommen, die Heiden dazugepackt, mit denen er den Vertrag gar nicht abgeschlossen hatte. Aber er ist so barmherzig zu den Juden und das ist ja die große Verheißung für die Zukunft, sie werden sich bekehren, sodass sie auch wieder zurückkommen zu Gott. Und so zeigt er beiden Parteien, den Heiden wie den Nichtheiden, also den Juden, beiden Seiten zeigt er große Barmherzigkeit, so wie Gott ist. Und dieser Vertrag, der gilt heute noch. Das heißt, dieser Bund mit der Menschheit des Segnens, also wenn Abraham an Gott glaubt, wenn er Gott vertraut, dann segnet Gott ihn und nimmt ihn mit auf und zählt ihm das als Gerechtigkeit. Das gilt heute genauso. Und deswegen gilt heute, wer an Jesus glaubt, wird gerettet. Weil das nämlich genau der gleiche Vertrag ist, den Gott damals mit Abraham abgeschlossen hat. Und das zieht sich eben weiter. Danach kommt ein Bund, der anders gestrickt ist. Gott gibt am Berg Sinai, das ist ja ein großes, massives Gebirge, kommt Gott runter, er will mit den Menschen direkt Kontakt haben, fängt an zu sprechen, aber seine Stimme ist einfach so laut und es ist einfach so unheimlich, weil Gott als Schöpfer, als der er sein will und ist, kommt er runter und so, dass das Volk Israel Angst hat und sagt, Mose, das ist uns zu unheimlich, wir haben so Angst davor, bitte geh du hoch zu Gott und lass dir alles erklären. Wir wollen mit diesem heiligen, schrecklichen Gott nichts direkt zu tun haben. Und dann geht halt Mose hoch, bekommt die Gebote. In der Zeit hat sich das Volk Israel überlegt, ja, alle Völker haben irgendwie ein Bild von ihrem Gott, der ihnen geholfen hat. Was für ein Bild haben wir? Gar keins. Wir haben nichts, was wir irgendwie greifen können, was wir uns anschauen können. Wir haben Gott gehört, er ist sehr laut und gefährlich, sodass dieses ganze Gebirge gebebt hat. Aber wir wissen nicht, wie er aussieht. Und dann haben sie sich eben das goldene Kalb gemacht und haben gesagt, ja, so stellen wir uns Gott vor. Mose kommt runter, sieht das, dass sie Gott in so ein Kalb verwandeln wollen und verwandelt haben und zerbricht das, was Gott mit eigener Hand geschrieben hat, die 10 Gebote. Wir kennen ja die Folgen davon. Gott gibt ihm aber trotzdem nochmal die 10 Gebote und erklärt ihm, was zu tun ist. Und das ist der Bund, den Gott mit dem Volk abschließt, den das Volk genauso unterschreibt. Der gilt für das Volk Israel. Diese 613 Gebote, die wir in den 5 Büchern Mose finden, die gelten für diesen Staat Israel. Mit diesem Staat Israel, mit diesem Volk Israel hat Gott diesen Vertrag abgeschlossen und denen zugesagt, er wird sie segnen, falls sie sich an diese 613 Gebote halten. Halten sie sich nicht daran, wird er ihnen Gericht zukommen lassen. Und das ist das, was ich vorhin sagte. Gott hat 700 Jahre, 800 Jahre Geduld und wartet, ist gnädig. Irgendwann mal sagt er, das Fass ist voll, ihr werdet jetzt verbannt werden. Die 10 Stämme aus dem Nordreich, wir wissen nicht, wo sie mittlerweile geblieben sind. Einige sind ja zurückgekommen, also die sind verstreut. Die restlichen Stämme aus dem Südreich, die sind ja dann nach 70 Jahren wieder zurückgekommen, haben mit Nehemia die Stadtmauer wieder aufgebaut und mit Zerubabel auch angefangen, den Tempel wieder zurück aufzubauen, der ja vernichtet worden ist. Und das ist der Bund, der diese Zeit galt, von Sinai bis Jesus Christus gekommen ist. Und Jesus Christus erfüllt diesen Bund und schließt diesen Bund damit ab. Das heißt, der Bund Sinai ist abgeschlossen, hat heute nicht mehr die Gültigkeit, hat die Funktion gehabt, Sünde zu offenbaren und dem Volk zu zeigen, schaut, wie sündig ihr lebt, ihr braucht Rettung. Dafür ist Jesus gekommen, hat dem Volk gesagt, ihr braucht Rettung, dafür bin ich gekommen, ich bin das Lamm Gottes, der Welt Schuld trägt. Übernimmt die Schuld und stirbt somit für diese Sünde, die das Volk getan hat, weil sie eben wussten, durch den Bund Sinai, was Sünde ist und was nicht. Heute können wir diese 613 Gebote nicht einfach nur ins Regal packen und sagen, schön, dass wir etwas aus der Geschichte Israels kennen, sondern wir merken und stellen fest, dass die 10 Gebote von Jesus bis auf das Gebot mit dem Sonntag, mit der Sabbatheiligung von Jesus nochmal wiederholt werden. Und auch andere Gebote werden wieder mit aufgenommen, angepasst, sodass wir sagen können, die Gebote, die 613 Gebote, die damals für diesen Staat Israel galten, sind heute ein nützliches Wort Gottes, das uns Wegweisung heute geben kann. Denn es ist ja nicht einfach irgendwas Ausgedachtes, es ist auch nicht so gewesen, dass Gott damals so gedacht hat und heute anders, sondern er hat das damals so gedacht und damals so festgelegt und dem Volk Israel gesagt, daran müsst ihr euch halten und dann werde ich euch segnen. Haltet ihr euch nicht daran, dann werde ich euch nicht segnen. Dieser Bund gilt heute nicht mehr, aber wir können sehen, wie Gott denkt, was ihm wichtig ist und was für ihn nicht wichtig ist, was er verabscheut durch eben diese 613 Gebote. Was ja, in Klammern gesagt, nicht immer ganz einfach ist. Es kommt dann soweit, dass das Volk Israel ja von Gott begleitet worden ist. Gott sagt im Auszug, ich möchte, dass ihr eine Stiftshütte baut, wo ich gegenwärtig bin. Dann festigt sich das Ganze und David hat ja den Eindruck, also nur so eine Hütte für Gott und ich wohne in so einem großen, tollen Palast, das kann auch irgendwie nicht passen. Gott, sagt er, ich möchte für dich auch ein Haus bauen. Und damit schließt Gott den nächsten Bund ab, den nächsten Vertrag mit David. Und er sagt, David, du hast so viel Blut vergossen, du sollst mir nicht ein Haus bauen, bereite alles vor, dein Sohn wird es für mich bauen, aber deine Nachkommen sollen ewig auf dem Thron sitzen. Das ist eine Verheißung, das ist ein Bund, das unterschreibt Gott und da sagt er David zu. Und das Interessante ist, dass das Neue Testament, das Matthäus-Evangelium, genau mit diesem Satz anfängt. Es ist die Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids. Das heißt, das Neue Testament knüpft direkt mit dem ersten Satz, mit der Eröffnung, knüpft es an diesen Bund an und sagt, dieser Bund, den Gott mit David abgeschlossen hat, dass er der Herrscher sein wird, der erfüllt sich jetzt in der Person Jesu Christi. Und damit wird der Bund, der Vertrag, den Gott mit Israel abgeschlossen hat, in David, in Jesus Christus erfüllt. Und damit stellen wir fest, dass Jesus der Herrscher ist und damit wird er ja auch Sohn Davids genannt, gerade weil es diesen Vertrag mit David gab. Die Herrschaft ruht ewig auf den Nachkommen Davids und deswegen gilt dieser Vertrag auch ewig und hat kein Ende. Das heißt, Jesus Christus wird ewig die Herrschaft haben in dieser Zeit und in der kommenden Zeit. Gott hat festgestellt und auch das Volk hat festgestellt, wir können Gottes 613 Gebote nicht halten. Es ist völlig unmöglich. Und dann hat Gott in Jeremia 31 dem Volk versprochen, ich werde einen neuen Bund mit euch machen und ich werde etwas Neues mit euch schaffen. Und davon ist ja auch das Ende von Jesaja ganz voll. Er überschlägt sich mit Worten und findet die schönsten und größten und unterschiedlichsten Worte, die er so finden kann, um eben dieses Neue, diese neue Zeit zu beschreiben. Vorher sagt, heißt es ja, sind die Gebote in Stein gemeißelt worden. Aber mit dem neuen Bund werde ich eure Fleisch, eure Herzen ersetzen. Aus steinernen Herzen gibt es fleischerne Herzen. Da kommt Leben rein. Und dann ist da die Vision von Hesekiel 37, wo er ja tote Knochen sieht und Gott sagt, sprich zu diesen Knochen, dass sie lebendig werden. Und dann spricht Hesekiel zu diesen Knochen und die Knochen, die kommen zusammen und es überzieht sich Haut und Sehnen und Fleisch und es werden lebendige Soldaten. Und das sagt Gott, das möchte ich tun durch meinen Geist. Das ist die Verheißung für den neuen Bund. Und das stellen wir fest, in Jesus Christus schafft Gott diesen neuen Bund und diese neue Zeit beginnt mit Jesus Christus. Mit seinem Leben, mit seinem Tod und seiner Auferstehung hat dieser neue Bund begonnen. Jesus fährt in den Himmel, schickt aber stattdessen seinen Geist auf uns, auf die Menschen und gibt uns damit und schenkt uns das, was hier durch Hesekiel gesehen worden ist, nämlich dass der Geist Gottes in die Menschen kommt und sie dadurch lebendig werden. Das ist genau das, was in der Bekehrung passiert. Wenn Menschen den Geist Gottes bekommen, dann werden sie lebendig. Das ist das Leben, das Gott schenkt. Deswegen sollten wir uns sicherlich Gedanken darüber machen, wie dieser neue Bund durch den Geist Gottes an uns wirkt. Und das ist das Wunderbare und das völlig Neue, das im Alten Testament so nie gewesen ist. Die Früchte des Geistes sind Liebe. Das heißt, der Geist wohnt jetzt in uns, hat uns lebendig gemacht und aus uns heraus kommt einfach Liebe und Freundlichkeit und Güte und Keuschheit und all diese Dinge. Wir können das eigentlich gar nicht stoppen, wir können das gar nicht aufhalten, denn der Geist wirkt in uns, wohnt in uns und er bewirkt das alles. Das ist der Gedanke Gottes gewesen. Leider wohnen wir eben aber noch in dieser Zeit und sind eben noch in dem Bereich des Teufels, sodass er uns immer noch versuchen kann und uns prüfen kann und uns zu Fall bringen kann und uns angreifen kann, sodass wir immer wieder auch fallen und immer wieder sündigen und uns nicht nur von dem Geist leiten lassen. Und deswegen sagt Paulus, lasst euch doch von dem Geist erfüllen. so wie sich einige Leute mit Alkohol erfüllen und dann völlig die Kontrolle verlieren. So soll der Geist in euch wirken. Und ihr sollt mit eurem Denken die Kontrolle verlieren, in dem Sinne, dass der Geist in euch die Liebe, die Freundlichkeit, die Güte und so weiter wirkt. Das könnt ihr von euch gar nicht. Das ist der neue Bund, den Gott versprochen hat und durch Jesus Christus jetzt auswirkt. Nämlich, dass Menschen durch den Geist lebendig werden. Und damit kommen wir auch schon zum Ende hin. Und zwar hier nur noch die Unterscheidung. Die Israeliten, die kannten nur zwei Zeitalter. Es gab das diesseitige, also dieses Zeitalter, in dem wir jetzt leben, und das zukünftige. Das Volk Israel, das wusste, dass die Zukunft kommen wird, die von Gott beherrscht wird. Und die Frage war nicht, ob es kommen wird, sondern wann es kommen wird und ob sie mit dabei sein werden. Und Jesus verspricht jetzt, als er da ist und sagt, siehe, diese neue Zeit, die zukünftige Zeit hat jetzt schon angefangen. Es ist jetzt soweit, dass Kranke geheilt werden, dass Blinde wieder sehend werden, dass Menschen wieder lebendig werden. Und damit befinden wir uns jetzt schon in der neuen Zeit, in dem zukünftigen. Es ist noch nicht vollkommen, aber es wächst seit Jesu Tagen und seit Jesus befinden wir uns in den letzten Tagen der Weltgeschichte. Sodass wir momentan noch wie auf zwei Stühlen sitzen. Der eine, es ist die jetzige Zeit, in der wir an das Jetzige hier gebunden sind und hier immer wieder angegriffen werden vom Teufel, aber genauso auch in dem Zukünftigen mit all den Verheißungen, mit all den Segnungen, die Gott durch seinen Bund versprochen hat und auch bereit ist, uns zu erfüllen. So dass wir als Übersicht nochmal abschließend und als Zusammenfassung sagen können, es gibt Bünde, die Gott abgeschlossen hat, die einseitig waren. Gott schließt selber aus eigenem Interesse den Bund ab, den Bund Abrahams, der weitergeht, der Bund Davids. Er ist der König des Volkes, was auch durchgeht. Der Segen ist von dem König abhängig, deswegen in Christus erfüllt und deswegen ist der Segen auch durch Christus oder von Christus abhängig. Und der neue Bund, auch hier übernimmt Gott die Verpflichtung und sagt, ich bin bereit, ich werde das für euch tun, ich werde euch meinen Geist geben, ihr habt da euch nicht einzumischen. Der einzige Bund, der beidseitig war, ist der Sinai-Bund, den das Volk Israel aber auch leider nicht halten konnte, sodass die Rettung durch Jesus Christus notwendig gewesen ist. Ich hoffe, dass wir einen kleinen Einblick bekommen haben darin, was Gott sagen wollte und wie er sich vorstellen wollte. Er hat gesagt, ich werde sein, der ich sein werde. Und ich hoffe, dass wir durch diese Bünde, durch die verschiedenen Handlungen Gottes in der Geschichte, die wir ja so in der Bibel nachlesen können, einen Eindruck davon bekommen, wer dieser Gott der Bibel ist. Ist es ein Gott, der sein wird, wie er sein wird? Wir können ihn nicht kaufen, wir können ihn nicht beeinflussen. Er ist völlig souverän, völlig getrennt von den Menschen, da lässt sich nichts tun, nichts beeinflussen. Und doch sagt er, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich bin der Gott eurer Väter. Gott hat sich an den Menschen gebunden, hat Verträge mit den Menschen gemacht, hat Abraham schlafen lassen, ist selber durchgegangen, weil er selber ganz persönlich die Verantwortung für den Menschen übernommen hat. Ich hoffe, das macht uns Freude, an einen so großen und so unglaublich reichen Gott zu denken, und an einen so großen Gott zu glauben und ihm zu dienen. Ich glaube, das macht uns Freude und das erfüllt uns mit Ehrfurcht und genauso auch mit Stolz, dass wir einen so gnädigen und so großen, barmherzigen Gott haben, dem wir dienen können. Amen.